Vanessa Hartmann lebt als Deutsche mit ihrem Mann in Kapstadt. Genauer gesagt mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern. Noch genauer gesagt mit ihrem Mann, ihren Zwillingen und ihren Drillingen. Noch genauer gesagt mit ihrem Mann, ihren adoptierten Zwillingen und ihren leiblichen Drillingen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Diese Familie erregt Aufsehen, wenn man ihr begegnet. Für mich Aufsehen im absolut positiven Sinne. Für andere oft Aufsehen verbunden mit den skurrilsten Theorien, mit den privatesten und persönlichsten Fragen zu dieser Familienkonstellation. Eine der ersten Fragen, die Wildfremden auf der Zunge liegt, ist danach zu fragen, ob hier künstlich nachgeholfen wurde. Ich habe diese Frage nicht gestellt, denn es war mir egal. Diese Familie mit 5 Kindern und einem Altersunterschied von nur 13 Monaten birgt doch so viel andere interessante Themen und Fragen. Wer hier also die Antwort auf diese eine Frage erhofft, ist falsch. Wer mehr über den Alltag von Vanessa und ihrem Mann wissen will, der bleibt dran. Denn eins steht für mich fest. Liebe brachte all diese bezaubernden Kinder in die Arme von Vanessa und ihrem Mann Philipp. Und nur das ist wichtig. Viel Spaß also in dieser Folge von The Mumpany mit Vanessa Hartmann.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Vanessa, ich freue mich erstmal total, dass du dir Zeit genommen hast. Ehrlich gesagt, nämlich freue ich mich immer, dass die Frauen sich Zeit nehmen für das Gespräch mit mir. In deinem Fall ist es aber nochmal ein besonderer Dank, denn es hat neue Dimensionen angenommen. Du bist Mutter von 5 Kindern. Als ob das nicht schon fantastisch genug wäre, sind diese 5 Kinder alle unter 5. Und du hast dir das nicht so schön Jahr für Jahr aufgespart, sondern ihr habt gesagt, ihr macht das ein bisschen zeitsparender. Die sind nämlich sogar zwischen 3 und 5 und jetzt kann man schon anfangen zu rechnen. Du bist innerhalb von 13 Monaten 5-mal Mutter geworden.
Richtig.
Wie geht das?
Ja, wie geht es? Also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist total schön und ich freue mich immer irgendwie die Geschichte zu erzählen und auch mich natürlich mit anderen Mamas auszutauschen und Inspiration zu finden und Inspiration zu geben. Wie geht es? Ja, also es geht so, dass mein Mann und ich 2015 uns überlegt haben, dass wir gerne Känguru-Eltern werden wollen. Känguru-Eltern sind Eltern, die Brücke schaffen zwischen Geburt und bevor das Kind in die Adoptionsfamilie übergeht. Hier in Südafrika, wo ich lebe oder wo wir leben, ist das Gesetz so, dass nach der Geburt die Mutter 90 Tage Zeit hat, ihre Entscheidung nochmal zu überdenken und auch zu ändern. Und für diese 90 Tage suchen die ganzen Social Worker eben Familien, wo Neugeborene quasi wie in einem normalen Familienleben aufwachsen können, anstatt eben in Kinderheime und andere Pflegeinstitutionen zu gehen. Und durch meine Arbeit als Doula bin ich ab und an mal in den Kontakt gekommen mit Müttern, die eben auch diese Gedanken hatten, soll ich mein Kind zur Adoption freigeben und so, weil ich halt sehr viel in gesetzlichen Krankenhäusern, wie sagt man, in Government Hospitals gearbeitet habe. Und die Mutter als Volunteer und die Mutter eben bei der Geburt unterstützt habe und diese Themen dann irgendwie auch dann schon mal irgendwie ins Spiel kamen. Und so haben mein Mann und ich uns das irgendwie mal längere Zeit überlegt und besprochen und haben uns dann eben entschieden, dass wir das gerne machen wollen und sind dann mit einer Adoptionsagentur in Kontakt getreten, die natürlich sich total gefreut haben, dass eine Familie da ist, die sich bereit erklärt. Und dann haben wir diesen ganzen Prozess angestoßen. Während diesem Prozess wurde ich dann selber schwanger.
Ja.
Habe leider dann eine Fehlgeburt gehabt. Und nach dieser Fehlgeburt bin ich so ein ziemliches Loch gefallen und musste erstmal irgendwie das Land verlassen und mit meinem Mann irgendwie reisen und erstmal irgendwie selber wieder klarkommen. Und das dauerte dann auch eine ganze Zeit. Also es hat mich doch emotional ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann nach ein paar Monaten rief die Adoptionsagentur eigentlich wieder bei uns an und sagte, hört mal, da war doch was, wisst ihr noch, wir haben doch mal, seid ihr denn noch bereit? Und wir haben natürlich sofort gesagt, ja, natürlich, das ist unsere Intention gewesen von Anfang an, wir wollen das noch machen. Und dann sagten sie, ja, aber es sind 2 Zwillinge, also 2 Zwillingsmädchen und die sind auch nicht neugeboren, sondern die sind schon 6 Monate alt. Und wir brauchen aber dringend eine Pflegefamilie für sie. Und dann haben wir da eine Nacht drüber geschlafen und haben am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, ja, natürlich, wir machen das, wir wollen das machen. Und dann ging es echt rasend schnell. Innerhalb von 10 Tagen waren die Mädchen dann eigentlich auch schon da. Also wow, wir haben dann jeden dritten Tag die Mädchen besucht, da wo sie waren, und damit sie uns halt auch schon ein bisschen kennenlernen und wir sie ein bisschen kennenlernen.
In welcher Situation waren die zu dem Zeitpunkt?
Sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht adoptierbar, weil es mit der biologischen Mutter noch nicht irgendwie abgeschlossen war, dieser ganze Prozess, und waren zu dem Zeitpunkt in einem Kinderheim.
Aber schon getrennt und von der biologischen Mutter.
Schon getrennt schon getrennt von der biologischen Mutter. Und und dann, wie gesagt, innerhalb von einer Woche habe ich hier unser Freundesnetzwerk aktiviert und hatten halt wirklich innerhalb von 3 Tagen ein Babyzimmer und so viele Anziehsachen und Kinderwagen und Autositze und alles, was man braucht, ja, zusammen, und haben eigentlich wirklich fast nichts davon kaufen müssen. Also das war schon echt ein riesen Geschenk zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen in unserem Umfeld waren, und das werden wir auch nie vergessen. Also in so kurzer Zeit das so auf die Beine zu stellen, war echt wunderschön zu sehen, dass so viele, auch Wahnsinn, wirklich Menschen, die uns gar nicht so nahe standen, bereit waren, einfach zu helfen. Mhm. Und dann kamen die 2 Mädchen, und dann in dem Atemzug habe ich dann meinen beruflichen Weg irgendwie so ein bisschen auf Pause gesetzt und habe mich halt wirklich Vollzeit um die Mädchen gekümmert. Und es ging echt relativ schnell, dass Philipp und ich, also mein Mann und ich, unsterblich verliebt waren. Und dann auch relativ schnell zu den Social Workern gesagt haben, wir würden sie gerne selber adoptieren. Und ja, und dann ging der Prozess eigentlich weiter. Und 6 Monate später, also die Mädchen, muss ich dazu sagen, waren eben schon 6 Monate alt. Und 7 Monate später wurde ich dann wieder schwanger. Und dann mit Drillingen.
Ja. Wahnsinn.
Und so kommt es, dass man bei der Geburt von Drillingen 5 Kinder unter 2 zu Hause hat.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
Okay, das wirft schon so viele weitere Fragen auf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich versuche mal vorne anzufangen. Ihr seid deutsch, ihr lebt in Kapstadt, richtig?
Richtig, ja.
Wie kam es überhaupt dazu?
Also ich bin quasi hinterhergezogen. Mein Mann ist schon seit 2002 in Südafrika und hat hier seine Firma angefangen, beziehungsweise nicht angefangen, weitergeführt. Und als mein Mann und ich uns dann wieder trafen, 2006,
ja,
haben wir erst so eine Zeit lang Long Distance gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Düsseldorf gewohnt und habe in der Modebranche gearbeitet, und er eben halt schon aber hier und hat aber eigentlich ausschließlich deutsche, europäische Kunden und war deshalb natürlich auch sehr viel in Europa unterwegs, und wir haben uns dann immer überall getroffen, wo es halt ging, in London, in München, in Berlin, ja, egal wo. Und ich war aber sowieso schon in der Veränderung, dass ich da gesagt habe, ich wollte zurück nach München gehen, wo ich geboren wurde und wo ich herkomme. Zurück zu meiner Familie, von Düsseldorf weg. Und habe dann in München eine Arbeit gefunden und habe dort weiter in der Modebranche gearbeitet. Philipp hat zu dem Zeitpunkt dann wirklich sehr, sehr viel Zeit in München auch verbracht. Und haben dann eigentlich auch relativ schnell zusammen gewohnt. Wobei er in dem Jahr oder in den 1,5 Jahren 10-mal davon in Kapstadt war. Also es war schon immer noch so ein bisschen hin und her.
Ja.
Und dann hat eins zum anderen geführt. In der Firma, in der ich gearbeitet habe, ging es drunter und drüber. Und das Ende vom Lied war, dass dann mein damaliger Chef mich körperlich angegangen ist, mich geschüttelt hat und mir gedroht hat, mir eine im wahrsten Sinne des Wortes reinzuhauen.
Ach ja.
Und dann bin ich aus dem Office raus und nie wieder zurückgegangen.
Ja.
Und hatte dann die Chance, nochmal komplett mich neu zu erfinden. Also ich war schon eigentlich eine Weile so recht unzufrieden mit dem Leben in der Modebranche und habe immer mir überlegt, ja, wen interessiert es eigentlich jetzt, ob ich jetzt noch irgendwie meinen Kunden noch eine Jacke mehr andrehe oder nicht. Also ich habe im Vertrieb gearbeitet für ein großes italienisches Unternehmen erst und dann für ein französisches Unternehmen. Und das war natürlich spannend am Anfang, aber irgendwann hat mir so der Sinn gefehlt dahinter, ja. Und dann bin ich nach Südafrika gekommen für längere Zeit und dann sind wir durch Afrika gereist ein bisschen, und auf der Reise hat irgendwann dann mein damals noch Freund Philipp zu mir gesagt, du bist immer so glücklich, wenn du Yoga gemacht hast. Und ich, ja, natürlich, es macht mich ja auch glücklich. Dann sag, ja, dann mach doch irgendwie sowas. Ich sage, ja, ich werde jetzt nicht Yoga-Lehrer und macht ja jeder und überhaupt. Aber was ich da schon entschlossen habe, ist, dass ich auf jeden Fall für längere Zeit nach Indien gehen möchte.
Ja.
Und das habe ich dann auch gemacht. Und hatte die Möglichkeit, mit der Yogaschule, mit der ich in München sehr viel praktiziert habe, nach Indien zu gehen und eine Yogalehrerausbildung zu machen. Wobei ich sie zu dem Zeitpunkt eben gemacht habe, um meine eigene Praxis zu vertiefen und um mehr zu lernen, nicht unbedingt um zu unterrichten.
Ja.
Und dann kam ich wieder nach München und.
Wie lange warst du dort?
6 Wochen.
Mhm.
Und hatte dann eigentlich ja 2 Wochen Zeit, um meine Wohnung aufzulösen und habe dann eben gesagt, jetzt gehe ich, jetzt komme ich mit nach Kapstadt und jetzt bleibe ich da und jetzt machen wir das. Und dann habe ich einfach, bin ich mit einem Koffer nach Südafrika gekommen und seitdem nicht mehr zurückgegangen. Also natürlich, um Familie zu besuchen, aber habe das dann relativ schnell hier mein Zuhause gemacht, habe dann auch hier in der Yoga-Community relativ schnell Fuß gefasst und an verschiedenen Orten unterrichtet und dann irgendwann auch mein eigenes Yoga-Studio aufgemacht. Und gerade als es anfing zu laufen, sagte dann mein Mann, ja, also ich möchte jetzt so gerne nach Komiki ziehen, weil mein Mann ist großer Surfer.
Ja.
Und Komiki ist hier so eine kleine Surfer-Community, wo es halt in Fußläufigkeit 10 super Wellen gibt. Und meine Yogaschule war in der Stadt und das sind ungefähr 45 Kilometer.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, okay, jetzt willst du nach Komiki ziehen, jetzt läuft es doch gerade. Ja, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen es einfach und und dann habe ich halt hier in der Nähe von Komiki nochmal ein Studio gehabt und in der Zeit mich als Doula und Geburtsvorbereitungshelferin und so weiter noch weitergebildet. Also ja, spannend war das alles.
Spannend. Ich glaube, das Wort Doula musst du für vor allem, glaube ich, für die deutschen Zuhörer noch ein wenig erklären. Ich kenne es mittlerweile, aber ich kenne es auch noch nicht so lange. Das ist quasi eine Frau, die Schwangeren bei der Geburt begleitet. Es ist
genau. Keine
Hebamme im üblichen Sinne, sondern Richtig. Eine Art seelische Unterstützung, kann man das so sagen?
Genau, emotionale Geburtsbegleitung ist es.
Ja. Das heißt, wir machen alles. Ausbildungsberuf oder sowas, oder?
Also du musst schon, also ich habe natürlich einen Kurs gemacht und auch sehr viel Lesematerial und also jetzt nicht, wo du eine klassische Prüfung schreibst und so, aber du machst schon einen Kurs natürlich, der über, also je nachdem, wie schnell du ihn machen willst, aber ein paar Wochen geht und wo der Fokus halt darauf liegt, wie unterstützt man emotional eben Frauen und Männer vor, während und nach der Geburt. Und da geht es sehr viel darum, wie man, ich habe das auf Englisch gelernt, deshalb ist es für mich so schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, aber wie man jetzt die Energie hält im Raum, wie man eben versucht, die Mutter von äußeren Einflüssen irgendwie so ein bisschen zu schützen und natürlich aber auch ganz praktisch zu, jetzt hat sie totale Rückenschmerzen, während also jede Wehe löst halt große Rückenschmerzen aus. Was kann ich für Techniken anwenden, um das zu lindern? Und aber auch, wie involviere ich den Partner oder Vater des Kindes in den Prozess? Weil ich meine, du weißt es selber, du weißt natürlich, was in dir vorgeht irgendwie, du spürst das alles, aber dein Partner steht halt daneben und ist oft einfach auch damit irgendwie ein bisschen überfordert, logischerweise. Ja. Und wenn jemand da ist, der eben sagen kann, hör mal, das würde jetzt vielleicht helfen oder versuch doch mal das oder mach doch mal das, ist eben also statistisch erwiesen, es gibt eine ganz große Doula-Organisation in Amerika und die machen natürlich auch sehr viel Research, ist es statistisch erwiesen, dass es ungefähr 45% weniger Notfall-Kaiserschnitte gibt, wenn eine Doula präsent ist. Sowas wie 55 oder 65, ich weiß es nicht mehr genau, Prozent weniger nach schmerzlindernden Mitteln gefragt wird und so weiter und so fort.
Ja.
Genau.
Okay, das ist also die Ausgangssituation, als es sozusagen, als der Kinderwunsch in euer Leben trat. Wenn man sich jetzt heute ein Familienfoto von euch anschaut, dann sieht man also darauf nicht nur 7 Personen, davon 5 Kinder unter 5. Man sieht auch Zwillinge und Drillinge, das ist ja schon eine Besonderheit. Und man sieht eben auch, dass die Zwillinge afrikanische Zwillinge sind. Also es hört nicht auf mit den Besonderheiten sozusagen. Jetzt habt ihr euch ja bewusst entschieden, überhaupt ein Kind zu adoptieren, dass es in dem Fall dann sogar Zwillinge wurden. Das war ja ein Prozess sicherlich. Auch wenn die Zwillinge dann sehr kurzfristig in euer Leben getreten sind, war ja diese Phase davor, wie man sich darauf vorbereitet, ob man überhaupt adoptiert, ob das etwas ist, was für einen in Frage kommt. Das ist ja wahrscheinlich ein längerer Zeitraum. Über welche Zeit sprechen wir da?
Das ist eine gute Frage. Ich habe aus irgendeinem Grund gerade Gänsehaut bekommen, wie du dazu gesprochen hast. Ich weiß nicht wieso. Aber wir haben eigentlich mit dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen zusammen Familie haben, schon auch darüber gesprochen, dass wir gerne adoptieren wollen.
Ja.
Also es war für uns immer irgendwie das Thema und es war für uns auch immer irgendwie eine Möglichkeit, Familie zu gründen. Ja, ich weiß es gar nicht. Also wir haben immer wieder, ich kann dir keinen genauen Zeitraum nennen, aber also wir haben angefangen 2012, glaube ich, intensiv uns über Familie und Kinderkriegen irgendwie zu unterhalten und haben dann auch ein bisschen länger versucht, bis es dann wirklich geklappt hat. Und in den ganzen 2-3 Jahren war Adoption immer wieder natürlich ein Thema, wobei ja die Zwillinge zu uns gekommen sind, nicht sofort als unsere Adoptivkinder, sondern wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir haben biologische Kinder zuerst und adoptieren dann. Mhm. Das war unsere Vorstellung, einfach weil wir gedacht haben, dass es gibt kein richtig oder falsch, glaube ich, in diesem ganzen Prozess. Aber wir hatten damals für uns gesagt, wir wollen erst biologische Kinder und dann adoptieren, einfach aus dem Grund, weil wir nicht wollen, dass das adoptierte Kind denkt, wir konnten keine Kinder kriegen, deshalb haben wir adoptiert und dann haben wir doch noch ein Kind gekriegt und sich quasi somit irgendwie nicht richtig gewertschätzt fühlt oder so. Und deshalb hatten wir diesen Entschluss getroffen und und dann hat es irgendwie, kam es alles anders, als wir es uns irgendwie gedacht haben.
Und war immer schon der Wunsch da, dass das möglicherweise adoptierte Kind ein afrikanisches ist? Oder hätte es auch ein, ich sage jetzt mal deutsches oder einfach, ich sage es jetzt einfach mal, eines mit heller, mit weißer Hautfarbe sein können?
Das haben wir nie irgendwie im Detail besprochen, wobei wir natürlich schon darüber gesprochen haben, dass wir, weil wir halt in Südafrika leben und ich durch meine Arbeit eben sehr viel mitbekommen habe, darüber, wie viele Kinder tatsächlich nicht mit ihren biologischen Eltern aufwachsen können, aus verschiedensten Gründen. Und die Sterblichkeitsrate hier in Südafrika aufgrund von sehr hohen HIV-Raten und so ist natürlich auch höher. Ja. Und Kinder halt auch nicht nur bei Geburt an, sondern auch später einfach auch verwaisen.
Ja.
Und wir haben halt immer gesagt, wir wollen auf jeden Fall einem Kind, das keine Chance hat auf eine leibliche Familie, eine Familie schaffen.
Mhm.
Ja.
So, dann ist aus einem Kind, vorerst sind erstmal 2 Kinder geworden.
Mhm.
Jetzt ist es natürlich so bei einer Adoption, also ich finde, wenn man ein Kind bekommt oder anders, wenn man Mutter wird, dann wird man das irgendwie schon von einem Tag oder von einem Moment auf den nächsten. Aber man hat ja auch schon während der Schwangerschaft Zeit, sich darauf vorzubereiten. Es wächst wirklich in einem heran. Man fühlt sich ja auch schon irgendwie als Mutter, während man schwanger ist. Auch wenn das natürlich nochmal ein ganz anderer Zustand ist, wenn das Kind wirklich da ist. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und man wächst ja auch danach noch absolut hinein. Also es ist ja nicht so, dass man damit abgeschlossen ist mit der Geburt. Aber bei einer Adoption fehlt einem ja so ein bisschen dieser Prozess. Zumindest stelle ich es mir so vor. Jetzt ist es bei euch sogar sehr, sehr kurzfristig alles gewesen. Wie, also außer, dass ihr euer Netzwerk aktiviert habt und ein Kinderzimmer hergerichtet habt und Kinder Sachen bekommen habt, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, dass ihr nicht nur Eltern von einem Kind werdet jetzt vorerst, sondern direkt von 2?
Ja, also ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt gab es gar keine Zeit, irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was wird denn anders sein mit 1 oder 2 Kindern oder wenn du 2 hast auf einmal zu einem, weil wir wussten ja auch gar nicht, wie es ist, nur ein Kind zu haben. Von daher, ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie, ich sag mal, psychisch, seelisch groß drauf einrichten kann. Also es hat natürlich ein paar Ängste mit sich gebracht, im Sinne von, weil Philipp ja auch weiter arbeiten musste, bei mir vor allem, wie werde ich es schaffen,
ja,
zwei zu handeln.
Ja.
Und habe da aber relativ irgendwie schnell so meine Handkniffe gehabt und habe sie halt, als sie noch klein waren, zu zweit getragen im Tuch und später halt einen vorne, einen hinten und so.
Ja.
Und ja, also klar, es stimmt. Du hast natürlich auch nicht diese ganzen Mama-Hormone, die durch deinen Körper gehen.
Mhm.
Aber du hast schon, du hast auf jeden Fall Glückshormone, wenn das Kind bei dir im Arm liegt.
Und ja, das glaube ich.
Also das hast du total. Ja, also vorbereiten, glaube ich, als ich dann schwanger wurde mit Drillingen, also da war ich, das war, ne, selbst da kannst du dich eigentlich gar nicht drauf vorbereiten, weil du weißt nicht, wie es sein wird. Man weiß es einfach nicht.
Du hattest bis zu dem Zeitpunkt aber keine richtige Hilfe von Familie, weil eben eure Familie in Deutschland ist.
Richtig.
Habt ihr über Nanny oder externe Hilfe
Also nachgedacht? Wir hatten schon längere Zeit eine Frau, die mir im Haushalt so ein bisschen geholfen hat.
Ja.
Zweimal die Woche und so. Und als dann die Zwillinge kamen, haben wir sie gefragt, ob sie gerne uns weiter unterstützen will. Und Elsie war sofort an Bord und war total happy und glücklich. Und half mir dann 5 Tage die Woche. Und am Wochenende haben Philipp und ich das dann gewuppt. Und ja, also das war natürlich dadurch, ja, das ist das große Geschenk, dass wir in Südafrika leben, dass wir uns auch wirklich die Hilfe leisten konnten.
Ja.
Was später natürlich, als die Drillinge kamen, noch viel wichtiger wurde.
Jetzt hast du habt ihr die Nachricht bekommen, du bist schwanger.
Ja.
Dann denkt man ja im ersten Moment wahrscheinlich, okay, wir bekommen ein weiteres Kind.
Richtig.
Wie ist der Ablauf? Wie habt ihr erfahren, dass es nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern drei sind? War Philipp dabei? Was löst das in einem aus? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Panik, Ängste, Sorgen mitspielen. Nicht nur Vorfreude.
Ja, also das war, wir haben es erfahren beim ersten Ultraschall.
Mhm.
Also wir haben halt einen Heimschwangerschaftstest gemacht, der dann positiv war. Daraufhin haben wir dann einen Bluttest gemacht, der auch natürlich positiv dann war. Und dann, ich glaube, 9. Woche oder so, waren wir dann beim ersten Ultraschall. Und dann habe ich also sofort 2 Kinder gesehen. Und dann drehte sie das Ultraschall und dann war da auf jeden Fall noch eins. Und dann bin ich erstmal der Boden ging auf und ich fiel irgendwie. Es hat sich so angefühlt, als ob ich falle und falle und falle und es nicht mehr aufhört.
Ja.
Und das war also totaler Schock und der Schock hielt auch wirklich 2 Wochen komplett an. Ich konnte überhaupt nicht drüber reden. Philipp hat immer versucht, mit mir irgendwie das Gespräch zu suchen und zu sagen, was machen wir denn jetzt und wie ist denn das jetzt? Jetzt sind da 3 und Und ich konnte nicht drüber sprechen. Ich habe gesagt, nein, das passiert nicht, das ist nicht meine Realität, das kann nicht sein.
Ja.
Und dann hatte ich nach 2 Wochen ungefähr, hat Philipp nochmal einen Versuch gestartet, um mit mir drüber zu reden. Und ich hatte eine volle Panikattacke, richtig, also ich kannte das von vorher nicht, aber jetzt weiß ich, wie Panikattacken gehen. Und Philipp war großartig und hat mich da ganz gut irgendwie wieder runtergeholt und rausgeholt. Und dann sickerte so langsam die Realität ein. Und mit dieser Realität sickerte dann aber natürlich auch die Angst ein und die Sorgen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt in dem Geburtsbereich tätig bin, weiß ich halt sehr viel, was manchmal gut und manchmal aber auch nicht gut ist, weil man halt vielleicht zu viel weiß und man nicht sagen kann, okay, Ignorance is bliss. Ja, und dann kamen halt natürlich auch diese großen Ängste. Ja. Und die begleiteten mich echt eine ganz lange, also eigentlich tatsächlich bis vor ungefähr 1,5 Jahren begleiteten mich die Ängste immer noch.
Ja, man muss ganz klar sagen, dass schon eine Zwillingsschwangerschaft eine Risikoschwangerschaft ist und eine Drillingsschwangerschaft eben umso mehr.
Ja.
Und ihr eben ja auch schon einmal eine sehr furchtbare Erfahrung machen musste. Das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man diesen Rucksack noch nicht hat und noch ein bisschen naiver, sage ich mal, daran gehen kann.
Ja.
Konntest du trotzdem?
Die Ärzte hier, also so mit die ersten Sachen, die sie gesagt haben, also da bin ich immer noch so geschockt darüber, war, ja, es gibt die Möglichkeit der Schwangerschaftsreduktion. So, bitte was? Ja, also wir könnten quasi die Zwillinge entfernen, das ist dann eine Einzelschwangerschaft. Und ich so, hä? Also, Moment mal. Ihr sagt mir jetzt gerade, ich habe Drillinge im Bauch, aber ihr wollt eigentlich zwei davon, hä?
Ja.
Also,
ja.
Und ja. Also, wenn die Ärzte schon halt so mit so viel Respekt da rangehen. Ja. Ich glaube aber, dass das tatsächlich vielleicht in Deutschland ein bisschen anders ist. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass die, weiß ich nicht. Kann ich jetzt
nicht. Konntest du die Schwangerschaft trotzdem genießen?
Jein. Also ich musste alle zwei Wochen zum Ultraschall.
Mhm.
Und das haben wir abgewechselt zwischen meiner Frauenärztin und dem Spezialisten für Ultraschall. Also einmal da, dann zwei Wochen später bei dem Spezialisten, dann wieder bei meiner Frauenärztin. Und es war immer so, dass nach dem Ultraschall und ich gehört habe, alles ist super, wir sind völlig on track, es geht allen gut, war ich total erleichtert und konnte irgendwie so 4-5 Tage genießen. Und dann setzte aber sofort schon wieder das Gefühl ein, okay, jetzt habe ich wieder in der Woche, habe ich wieder den nächsten Ultraschall und was ist, wenn sie mir dann sagen, irgendwas stimmt.
Ja.
Und so bildete sich dann, so staute sich dann immer die Angst auf bis zum nächsten Ultraschall, bis ich dann wieder gehört habe, es ist alles okay. Und also es ging wirklich, es war wirklich totale Wellen und totaler Rollercoaster. Und mein Körper hat sich natürlich auch total schnell, total verändert. Also im Normalfall bei einer einzelnen Schwangerschaft und gerade wenn es die erste ist, fängt man an, vielleicht einen Bauch zu sehen, so im vierten Monat.
Ja.
Ja, im vierten Monat war ich halt schon so kugelrund wie eine Frau, die halt kurz vor der Entbehrung Entbindung steht.
Mhm.
Ja. Und das hat dann natürlich schon mein Leben mit den Zwillingen dann auch echt eingeschränkt, weil die waren halt auch noch klein, ja?
Ja.
Und die wollten halt auch noch auf den Arm, aber irgendwann konnte ich halt nur noch sitzen und sie so seitlich in den Arm nehmen.
Ja.
Und,
haben die verstanden, was passiert?
Also wir haben natürlich viel drüber gesprochen und haben gesagt, da sind Babys im Bauch und wir haben dann immer gesagt, Babybauch und da haben dann aber auch immer auf ihren Bauch gezeigt.
Ja.
Also nicht so richtig.
Ja.
Ich glaube so ein bisschen, aber nicht so richtig, nee. Nee, nicht so richtig.
Wie lang ist eine Drillingsschwangerschaft normalerweise? Das Wort normalerweise passt in dieser Stelle nicht wirklich, aber und wie lang war deine?
Also ich sag mal, ich habe eine Freundin, die auch lustigerweise hier in Komiki wohnt, die auch Drillinge hat.
Ja.
Die hat echt es geschafft, ich glaube bis 33 Wochen oder 34 Wochen sogar.
Ja.
Die war aber auch ihre erste Schwangerschaft und die hatte die Möglichkeit, ab der 20. Woche einfach wirklich zu ruhen und sich hinzulegen und sich auszuruhen. Die Chance hatte ich gar nicht.
Nee.
Ich sag mal im Schnitt 30 Wochen vielleicht.
Und dann wird eingeleitet? Oder ist es immer ein Kaiserschnitt?
Also man versucht schon, es ist immer ein Kaiserschnitt.
Mhm.
Also ich habe irgendwo natürlich auch meine Recherche gemacht, weil ich halt Doula bin und weil mein größter Wunsch natürlich eine natürliche Geburt war.
Ja.
Habe ich wirklich bis zum letzten Moment mit meiner Frauenärztin versucht noch zu verhandeln und gesagt, ja, aber was ist, wenn ich im OP es versuchen würde? Also es war natürlich, ja, die hat nie mir das Gefühl gegeben, ich bin jetzt total doof mit meinen, mit meinen Fragen, aber ja, also es war klar, es war mir auch klar. Ich habe das nur gebraucht irgendwie, um diesen ganzen, um das alles zu verarbeiten. Ja. Also es ist in den meisten Fällen ich würde sagen 99% der Fälle ein Kaiserschnitt und natürlich versucht man so lange wie möglich die Kinder drin zu behalten. Eben gerade, weil die Lungenentwicklung erst ab einer gewissen Zeit wirklich die Lungen voll entwickelt sind und so weiter. Bei mir war es dann aber leider so, dass ich in der 24. Woche Frühwehen hatte und eigentlich, ja, das war auch wieder so, ja. Es fing in der Nacht an und ich habe das dann so, nee, das passiert jetzt nicht, nee. Und habe dann die ganze Nacht so vor mich hin Wehen gehabt und dann am Morgen war es dann aber wirklich so, dass sie echt regelmäßig waren und auch schon, ja, ich konnte noch irgendwie reden, aber es war schon dann irgendwie beängstigend und dann habe ich gesagt, okay, also vielleicht müssen wir jetzt doch ins Krankenhaus.
Ja.
Nachdem mein Mann schon die ganze Nacht gesagt hat, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Ja, und dann haben sie mich halt an Wehenmesser angeschlossen und dann, das waren halt eindeutig wirklich Wehen. Und dann ging es halt darum, das Ganze versuchen aufzuhalten, weil mit 24 Wochen Drillinge, die Chancen halt sehr schlecht wären. Bei einer einzelnen Schwangerschaft sind 24 Wochen ist ist eine Chance. Aber bei Drillingen haben sie alle gesagt,
ja,
so gut wie keine. Ja. Ja, und dann blieb ich im Krankenhaus für den restlichen Zeit meiner Schwangerschaft.
Ja.
Noch weitere fünf Wochen. Also 29. Woche, also 29 plus ein paar Tage oder so. Man weiß es ja immer nicht so ganz genau.
Ja.
Ging es dann so, dass halt einfach mein Muttermund schon 5 Zentimeter geöffnet war. Und es war einfach, es war Ostern und ich hätte noch wirklich gekämpft für jeden Tag. Aber ich wollte dann auch nicht in eine Notsituation kommen übers Osterwochenende, wo dann die Ärzte und die Kinderärzte, die wir ganz bewusst gewählt hatten, die dabei sein sollten, dann nicht da sind, weil sie halt irgendwo mit ihrer Familie Ostern feiern.
Ja.
Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das jetzt vor dem Osterwochenende und haben halt das Team, das wir uns ausgesucht haben, dann auch dabei. Und so wurde es der 24. April 2017 war dann der große Tag.
Wahnsinn.
Ja.
Wie ist der organisiert? Also dein Mann war schon einige Wochen mit Zwillingen allein zu Hause und mit, jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
Elsie, der Nanny.
Elsie, genau.
Ja.
Es ist ja auch schon mal eine neue Situation. Du wahrscheinlich mit Kopfkino von morgens bis abends im Krankenhaus. Durftest wahrscheinlich schon Besuch empfangen, nehme ich mal an. Aber
Das
ist ja auch nicht jeden Tag vielleicht realisierbar mit Arbeit.
Ja, und vor allem, weil unser Krankenhaus eine Stunde, also im Verkehr eine gute Stunde, einfache Fahrt weg war.
Ja.
Mein Mann hat versucht, jeden Tag zu kommen und hat dann auch wirklich die Mädchen immer mitgebracht. Aber die Mädels haben das überhaupt nicht verstanden. Also für die war das richtig, richtig schlimm. Und ich habe so eigentlich mehr gelitten wegen den Mädchen als jetzt wegen der Schwangerschaft. Weil ich hatte die Möglichkeit, ich konnte liegen, ich könnte mich ausruhen. Und ich wusste, wenn irgendwas ist, ich bin in guten Händen.
Ja.
Aber die Mädchen so zu sehen, das hat mir echt jeden Tag aufs neue Herz gebrochen. Und irgendwann habe ich dann zu Philipp gesagt, ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du nicht mehr mit den Mädchen hierher kommst. Weil sowohl für die Mädels als auch für mich ist es eine emotionale Folter.
Ja.
Und dann sind sie auch 10 Tage bevor der Geburt nicht mehr gekommen. Wir haben dann immer über Video telefoniert. Das haben sie dann irgendwie eher verstanden. Das war dann so, als ob die Mama auf einer Reise ist oder so.
Ja,
das haben
sie
schon gekannt, weil Philipp ab und zu natürlich auf Geschäftsreise war und so. Und das haben sie schon gekannt und das war dann auch okay. Was natürlich passiert ist in der Zeit, was bis heute anhält, ist, dass die 2 Mädels einen so tiefen Bund mit ihrem Papa gemacht haben. Da komme ich auch jetzt, egal wie hart ich mich anstrenge, da komme ich nicht mehr hin. Das ist echt, also die haben sich in diesen 5, 6 Wochen so, also ich bewundere immer noch meinen Mann dafür, wie er das gemacht hat. So, also wie viel Kraft er in der Zeit, weil er hatte natürlich die gleichen Ängste wie ich.
Ja.
Und er hat sie aber nie gezeigt und er hat die immer irgendwie, er ist immer stark geblieben. Und könnte ich gleich wieder.
Ja. Was macht Philipp beruflich? Hat er die ganze Zeit weiterhin Vollzeit gearbeitet?
Philipp hat inzwischen zwei Agenturen hier, die machen eine klassischere Online-Agentur, wo sie halt alles machen über Webseiten und Apps und solche Sachen.
Ja.
Und parallel noch eine zweite Agentur, die sich auf Banner, Online-Banner spezialisiert haben.
Ah ja.
Und er und sein Geschäftspartner haben die Firma gegründet und sein Geschäftspartner hat in der Zeit natürlich ihn super entlastet und so gut wie es ging, ihm halt auch den Rücken freigehalten. Also da sind wir auch natürlich bis heute total dankbar dafür, dass Steven das damals so.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt steht dieser 24. April an. Immerhin kann man etwas planen. Dann habt ihr sozusagen, ist alles so geplant, dass die Kinder versorgt sind, also die Zwillinge versorgt sind und Philipp konnte zu dir ins Krankenhaus kommen. Er konnte dabei sein, richtig?
Richtig, ja, genau. Also er kam dann an dem, das war dann ein Montagmorgen. Ich habe zu ihm gesagt, an dem Sonntag soll er nicht kommen, sondern er soll mit den Mädels einen schönen Tag machen und sich halt vielleicht auch selber versuchen, ein bisschen Zeit zu schaffen, um das nochmal alles jetzt irgendwie zu verstehen, was jetzt passieren wird. Und er kam dann an dem Montagmorgen um 6 kam er schon an ins Krankenhaus und dann kam auch meine Doula, die ich natürlich auch dann hatte und dann haben wir eigentlich einen total schönen Morgen noch gehabt. Ich habe meine letzte Genießdusche ohne Schmerzen gehabt und habe dann wurde von, massiert von meiner Doula und dann haben wir noch für jedes Kind einen kleinen Brief geschrieben und dann irgendwann ja kamen dann die Ärzte und sagen okay jetzt gehen wir mal und dann haben sie mich quasi in den OP geschoben und dann setzte der Anästhesist die PDA und dann hatte ich das unglaublichste Gefühl von Leichtigkeit. Ich konnte auf einmal wieder atmen. Ich konnte auf einmal. Es war diesen Moment vergesse ich nie, wenn diese PDA angefangen hat zu wirken und ich das Gefühl habe, mein ganzer Körper wird leicht.
Ja.
Und dann ging es alles total schnell. Dann 10.58 Uhr, 11 und 11.01 Uhr kamen die drei dann raus. Wow. Dadurch, dass ich mit meiner Frauenärztin vorher auch schon gearbeitet habe als Doula und wir uns natürlich in der Zeit der Schwangerschaft sehr oft gesehen haben, haben wir natürlich eine sehr enge Bindung miteinander aufgebaut und ich habe halt auch zu ihr gesagt, okay, wenn ich jetzt schon nicht natürlich gebären kann, dann muss ich aber irgendwie dabei sein.
Ja.
Und normalerweise bei einem Kaiserschnitt gibt es ja diesen Sichtschutz.
Ja, stimmt.
Und meine Ärztin hat dem zugestimmt, dass es den eben nicht gibt.
Ah, okay. Der und Philipp hat auch alles sehen können.
Philipp hätte alles sehen können, hat aber mich angeschaut.
Okay.
Verständlicherweise.
Also ja, das muss auch skurril sein, dieses Bild sonst. Ja. Seine eigene Frau so aufgeschnitten zu sehen.
Absolut, absolut. Der Anästhesist stand hinter mir und hat die ganze Zeit meinen Kopf gehalten.
Mhm.
Und ich konnte es wirklich alles mit ansehen. Wow. Meine Doula hat gefilmt. Und das konnte ich mir dann, also ich kann es mir jetzt immer noch ansehen.
Ja.
Und Philipp hat auch bei zwei von dreien die Nabelschnur durchschneiden können.
Ja.
Aber das war's. Also ich hatte eine Sekunde Berührung mit Henry. Henry ist unser Letztgeborener.
Ja.
Der Größte war, den hat dann meine Frauenärztin noch einmal kurz mir ein bisschen näher gebracht und ich konnte seine Hand berühren.
Oh.
Und das war's. Und dann wurden sie auf unterschiedliche Untersuchungstische gelegt und wurden sofort intubiert und beatmet und mit Kabeln und Schläuchen und Nadeln besetzt und sind dann
das
auf die Intensivstation gegangen.
Das stelle ich mir nicht so wahnsinnig schwierig vor. Jemand, der ein gesundes Kind erwartet per Kaiserschnitt, der ist natürlich auch aufgeregt vor dem Kaiserschnitt, gar keine Frage. Aber der freut sich natürlich auch so sehr auf das, was dann kommt. Und bei euch geht das ja einher mit den nächsten Sorgen, die dann auf euch zukommen. Geht es den Kindern gut? Auch in den nächsten Momenten, nicht nur in dem Moment des Kaiserschnitts, sondern auch daraufhin. Seid ihr darauf vorbereitet worden, was dann passiert, dass man sehr höchstwahrscheinlich, also auf jeden Fall intubieren muss, dass die auf die Intensivstation müssen und so weiter und so fort?
Ja, also wir haben sehr viele Gespräche mit den Ärzten gesucht und haben uns auch Philipp zweimal, glaube ich, und ich öfter sogar die Frühchenintensivstation angeschaut. Das Gute im Krankenhaus war, weil ich ja halt schon 6 Wochen im Krankenhaus war und die Frühchenintensivstation direkt gegenüber von meinem Zimmer war und die Schwestern dort echt total großartig waren und auch immer wieder gekommen sind, schon bevor unsere Drillinge auf der Intensivstation lagen, immer wieder gekommen sind und auch mit mir das Gespräch gesucht haben und mir immer wieder diese Reassurance gegeben haben. Sie sind in guten Händen und die haben mir die ganzen Maschinen erklärt und haben mir auch in langen Gesprächen wirklich geschildert, was passieren wird. Und ich habe das dann so gut halt ich es wiedergeben konnte, an Philipp auch natürlich immer weitergegeben. Und wir waren die ganze Zeit im engen Kontakt mit unserem Hauptkinderarzt. Ich meine, bei der Geburt waren 3 Kinderärzte und 3 Intensivstationsschwestern nur für die Kinder da, also für jedes Kind mit einem Arzt und einer Schwester. Und wir haben auch dann entschlossen, dass sobald die Kinder aus dem OP in die Intensivstation transferiert werden, dass Philipp mit den Kindern mitgeht und nicht bei mir bleibt.
Ja.
Und das hat er dann auch gemacht. Da gab es dann so einen kleinen Hiccup, weil die Ärzte dann, also die Kinderärzte und die Schwestern, Philipp dann so ein bisschen abschirmen wollten, weil sie halt so ein paar Schläuche setzen mussten, die halt nicht so schön anzusehen sind, haben es aber falsch mit Philipp kommuniziert. Und Philipp saß dann da, völlig im Schock eigentlich, das hat er mir aber auch wirklich erst viel später erzählt. Als dann ich quasi schon fertig war und im Aufwachraum war, ist dann meine Frauenärztin runtergegangen, bei uns war das OP runtergegangen zur Intensivstation und sah dann Philipp da sitzen, kreidebleich, und hat gesagt, was ist hier los? Und dann hatte Philipp gesagt, ja, die haben mich jetzt hier rausgeschickt, die haben gesagt, dass ich darf jetzt nicht dabei sein und irgendwas passiert. Und die ist dann völlig wild geworden und ist da reingegangen und hat die alle zurechtgewiesen. Ah, und ja. daraufhin durfte Philipp dann wieder rein. Und dann wurde ihm halt auch erklärt, warum sie jetzt nicht wollten, dass er das sieht, weil die Kinder kriegen durch die Nabelschnur einen Katheter gesetzt, der eigentlich bis hoch zum Herz geht. Oder fast bis zum Herz geht. Mhm. Und das ist halt so, ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, oder du kannst dir vorstellen, diese Adern von Kindern an sich sind schon winzig. Und dann von Frühchen sind halt noch winziger. Und das ist halt schon eine gefährliche Angelegenheit, weil eine falsche Bewegung und so eine Arterie ist halt auch mal durchstochen. Und dann verblutet das Kind halt innerlich. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir die Kinder eine lange Zeit gar nicht auf den Arm haben durften, weil eben dieser Katheter bis zum Herzen hochgeht und bei einer falschen Bewegung eben dieses Risiko besteht. Und es war dann so, dass wir Alba, also die Drillinge sind ein Mädchen und zwei Jungs, und Alba war unsere Erstgeborene, und auch die am wenigsten oder am kürzesten intubiert war, die wurde schon nach anderthalb Tagen nur noch mit CPAP beatmet. Das ist so eine Atemunterstützung, wo quasi nur durch die Nase Luft in die Lungen mitgepumpt wird beim Atmen.
Ja.
Und Alba durften wir das erste Mal nach einer Woche oder 10 Tagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf dem Arm haben. Ja. Und davor war es wirklich nur...
Das muss ich angefühlt haben wie eine Ewigkeit.
Ja, es war schrecklich. Es war schrecklich. Was in der Zeit passiert ist, ist, dass ich komplett fanatisch geworden, also ich war schon immer ein Fan vom Stillen, aber ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt das, was ich jetzt wirklich machen kann, das, was sie jetzt wirklich brauchen. Ich habe eigentlich eine Stunde, nachdem ich aus dem OP wieder in meinem Zimmer lag, angefangen, mein Kolostrum mit der Hand auszustreichen, und das habe ich dann wirklich alle 2 Stunden am Anfang und dann alle 3 Stunden und dann irgendwann mit der Pumpe alle 3 Stunden. Das war dann so, entweder ich saß bei den Kindern am Bett und habe immer von einem Kind zum anderen gewechselt, aber das war dann auch so, dass du wirklich, ich war bei einem Kind, musste mir dann die Hände desinfizieren, bevor ich zum nächsten Kind gegangen bin, weil halt das Infektionsrisiko extrem hoch war.
Und dann mit einer Art Pipette, oder wie hast du das
abgepumpt, Kinder? Meinst du?
Ja, ach so, also nee, am Anfang wurden gesammelt die Kinder, und dann,
genau,
verabreicht, dann halt, sozusagen.
Dann wurde es teilweise, irgendwann, als halt wirklich Milch dabei war, wurde das natürlich jetzt eingefroren, und dann wurde es mit der Kanüle, also die wurden künstlich auch beatmet mit einer Kanüle durch die Nase.
Ja.
Und dann, da gibt es auch eine Maschine dafür, da steht dann drauf 1 Milliliter pro Stunde oder 1 Milliliter pro 2 Stunden, und dann wird das wirklich Tröpfchen, tröpfchenweise.
Ja. Ja.
Und das waren aber dann unsere kleinen Erfolge, wenn es dann war, 2 Milliliter pro Stunde.
Ja.
Und dann geht es auf einmal zu 10 Milliliter pro Stunde. Und dann geht es auf einmal zu 15 Milliliter pro Stunde oder pro 2 Stunden. Ich weiß nicht mehr genau. Aber und irgendwann fangen sie dann an, nicht mehr durchgängig zu füttern, sondern eher so in 2-Stunden-Takten. Und dann halt eine größere Menge. Und irgendwann fangen sie dann an mit der Flasche. Das hat aber eine lange Zeit gedauert. Und dann durfte ich sie endlich stillen.
Okay, da will ich gleich gerne auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus, beziehungsweise durftest du schon, oder bist du überhaupt früher nach Hause gegangen? Wahrscheinlich bist du da geblieben.
Ja, also ich durfte 5 Tage bleiben und dann wurde ich entlassen, und dann haben die auch gesagt, es gibt kein Bett.
Ach so.
Und dann war der Alltag halt den ganzen Tag, also ich bin teilweise um 5 Uhr morgens, bevor die Mädels aufgewacht sind, schon ins Krankenhaus gefahren.
Ja.
Hab dann dort abgepumpt, und gerade dann, als der Schichtwechsel im Krankenhaus dann beendet war, durfte ich dann quasi rein, hab dann da den Tag verbracht oder den halben Tag, je nachdem.
Ja.
Bin dann wieder nach Hause gefahren, um für die Zwillinge da zu sein, und dann ist Philipp ins Krankenhaus gefahren und hat dann die Schicht mit den Drillingen gemacht. Und also ja, und nachts dann auch hier zu Hause immer weiter abgepumpt, und irgendwann hatten wir halt, also habe ich den Kühlschrank vom Krankenhaus voll gemacht, von der Intensivstation mit Milch und unseren Kühlschrank. Und das war eine verrückte Zeit. Zum Glück kamen meine Eltern dann. Und zwar, also die Drillinge sind am 24. April geboren. Mitte Mai kamen dann meine Eltern, was es natürlich total erleichtert hat, weil
schön,
sie halt auch sehr intensiv natürlich mit den Zwillingen sein konnten. Und ich auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen musste darüber, okay, ich muss jetzt noch Essen für sie vorbereiten und was koche ich und so weiter, sondern das haben halt komplett meine Eltern übernommen. Und so konnten Philipp und ich dann auch mal zusammen im Krankenhaus sein und auch mal irgendwie Zeit miteinander haben, weil ich meine, wir sind davor wirklich aneinander vorbei. Also wir haben uns die Klinken in die Hand gegeben, er ist rein, ich bin raus und das Gleiche dann auch zu Hause auch. Also
ja.
Und als meine Eltern dann kamen, entspannte sich das alles ein bisschen und dann kamen die Drillinge nach Hause am 7. Juni.
Ja.
Genau, am 7. Juni. Also vom 24. April bis 7. Juni sind 6 Wochen oder so. Ja.
Und habt ihr über diese ganzen Szenarien, die da auf euch, also selbst wenn es bilderbuchartig läuft, sind auf diese Szenarien nicht zu verzichten. Das war ja klar von Anfang an, die werden noch länger im Krankenhaus bleiben. Ihr werdet sozusagen zum Krankenhaus pendeln müssen und so weiter und so fort. Habt ihr euch diese Szenarien vorher mal vorgestellt, wie das ist, wie das alles abläuft? Also es fehlen nicht nur sowieso 2 Paar Hände für das dritte Drilling, sondern es gibt ja auch schon 2 Zwillinge, die auch versorgt werden wollen und die auch Aufmerksamkeit brauchen können.
Ja. Ja, also klar, wir haben schon natürlich versucht, uns logistisch so aufzustellen, dass das alles möglich ist. Das heißt, dass immer irgendjemand, der eine Bezugsperson ist für die Zwillinge, mit den Zwillingen ist. Sprich, also entweder Philipp, ich oder Elsie oder dann eben meine Eltern, die sehr involviert sind, auch wenn sie so weit weg sind.
Ja.
Und als wir dann, unser Ziel war einfach immer nur zu sagen, wir müssen einfach alle zu Hause sein. Wenn wir alle zu Hause sind, dann wird alles irgendwie einfacher.
Ja, ja.
Und als wir dann endlich alle zu Hause waren, wurde es auch einfacher, aber natürlich auch krass, weil du hattest halt keine Krankenschwestern mehr, die dir geholfen haben.
Ja.
Es bedeutete wirklich, ich war eigentlich rund um die Uhr nur mit Stillen beschäftigt. Ich habe also immer 2 parallel gestillt, danach abgepumpt für das dritte, die Flasche. Und irgendwann trinken die dann natürlich auch echt viel. Und irgendwann war dann mein ganzer Gefrierschrank leer, weil alle Reserven aufgebraucht waren.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob das die Zeit vorher sozusagen dir in die Karten spielte. Aber gut, 3 trinken halt auch 3-mal so viel, ne?
Ja, richtig. Und was für uns auch sehr schnell klar wurde, ist, dass wir Nachtshilfe brauchen werden.
Ja.
Weil weder Philipp noch ich funktionieren können, wenn wir gar nicht schlafen nachts. Also, das kann man machen eine gewisse Zeit.
Ja.
Aber irgendwann bricht es halt zusammen. Und dann haben wir eigentlich mit dem Tag, als sie nach Hause kamen, eine Nachtschwester gehabt, die auch bis heute noch uns geblieben ist. Unsere geliebte Happy, lustig, süßer Name.
Ja.
So ist sie auch. Sie ist immer happy.
Ist sie dann bei euch eingezogen?
Nee, also sie hat 5 Nächte die Woche gemacht und 2 Nächte haben wir gemacht.
Und wie sieht ihre Aufgabe konkret aus? Also sie steht parat, wenn die Kinder oder eins der Kinder wach wird, Hunger hat, gewindelt werden muss?
Ja, also wir haben natürlich dadurch, dass es, wir haben nie den Luxus gehabt, nur mit einem Kind dieses On-Demand zu leben.
Ja.
Bei uns war schon, auch als die Zwillinge kamen, sehr, sehr viel Routine und sehr viel Struktur.
Ne?
Genau. Und die Drillinge waren dadurch, dass sie auch so lange im Krankenhaus waren, natürlich schon auch in einer gewissen Struktur drinnen.
Ja.
Und die haben wir natürlich weitergeführt.
Ja.
Wir haben die Uhrzeiten der Fütterungen beibehalten und es ging am Anfang alles echt gut und in der Nacht war es halt so, dass ich nur abgepumpt habe und sie die Flasche bekommen haben und das hat dann, also als sie noch ganz klein waren, konnte man das alleine machen, also wir haben sie dann quasi aufgeweckt, sie gewickelt und ihnen dann die Flasche gegeben und wir haben das so gemacht, wir haben sie wirklich nebeneinander hingelegt, schnell gewickelt, der andere hat die Flaschen warm gemacht. Und dann hat einer, du kannst 2 Flaschen in einer Hand und die andere dritte Flasche in der anderen Hand. Und dann zum Bäuerchen machen, wurden sie quasi über so ein Kissen gelegt und dann immer eins nach dem anderen. Und also wir haben recht schnell so unseren Weg gehabt. Und während dann Happy quasi gebäuerchen hat, habe ich halt abgepumpt. Und dann hat Happy dann in der Nacht die ganzen Sachen sterilisiert.
Wow.
Dass quasi 3 oder 4 Stunden später das Ganze wieder von vorne losgehen konnte, ja.
Hast also du dir in der Zeit andere Drillingsmütter gesucht zum Austausch, für ein System zum Entwickeln oder sind das alles so auf
also
eigene Erfahrung?
Ich habe, wie gesagt, eine Freundin hier in Komiki, die Drillinge hat und eine nicht weit von hier, die auch Drillinge hat, auch zwei Jungs und ein Mädchen bei ihr. Und die sind 8 Monate älter. Und ich habe natürlich vorher sehr viel mit denen geredet.
Ja.
Und mir natürlich Tipps und Tricks abgeholt und so weiter. Und viele Sachen haben wir uns dann selbst ausgedacht und haben dann halt unseren eigenen Weg gefunden. Und viele Sachen haben wir angenommen. Und aus manchen Sachen von denen wurden dann unsere Sachen und so weiter. Also unsere Art, damit umzugehen. Ja.
Jetzt ist das Ganze natürlich nicht nur mit Gefühlen verbunden, sondern auch mit ein paar sachlichen Umständen, wie zum Beispiel Finanzen. Also ich stelle mir vor, dass man so in das erste Kind wächst man rein, selbst wenn man sagt, also ich könnte jetzt noch nicht das Studium finanzieren, aber das schaffen wir schon bis dahin. Jetzt hat man von jetzt auf gleich 5 Kinder. Gut, Philipp hat einen Fulltime-Job, hat 2 Unternehmen. Du hast ja nicht mehr gearbeitet, nehme ich mal an.
Nein, bis heute nicht mehr gearbeitet.
Wie seid ihr das Thema angegangen? Was hattet ihr dafür für Gedanken?
Also das war natürlich ein großer Aspekt auch unserer Ängste natürlich.
Ja.
Haben aber dann, also Philipp und ich haben beide so ein irgendwie so ein Urvertrauen in, dass die Dinge schon so gehen werden, wie sie gehen werden. Und wir haben, muss ich dazu sagen, ganz, ganz tolle Familie, sowohl von Philipps Seite als auch von meiner Seite, die uns halt unterstützen, wo sie nur können. Und wir haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wir machen das alles so low-key wie möglich. Also ich spreche jetzt von Anziehsachen, Auto und Spielsachen und diesem ganzen Gedöns.
Ja.
Nicht von Schulausbildung, weil da sind wir noch nicht.
Ja.
Aber also wir haben echt von Freunden kriegen wir die Anziehsachen. Unser Auto haben wir jetzt so gelöst, dass wir alle, ja, wir haben hier schon ein größeres Auto gehabt, dass wir alle reinpassen mit Kindersitzen.
Ja.
Unser Haus, also das Erste, so was mein Vater sagte, als er das dann erfuhr mit Drillingen, so, ja, aber dann braucht ihr ein neues Auto und ihr müsst euer Haus umbauen, ihr habt ja gar nicht genug Zimmer. Und dann haben wir halt ganz bewusst gesagt, nein, wir wollen das eben nicht machen. Wir haben gesagt, je kleiner unser Haus ist, desto näher sind wir zusammen und desto mehr Familienleben haben wir, weil wir nicht wollen, dass der eine in dem Zimmer hockt, der andere in dem Zimmer hockt und jeder eigentlich so neben sich herlebt. Das ist jetzt natürlich, wenn sie so klein sind, eh nicht der Fall. Aber auch so, wenn man dann größer wird und die Kinder dann größer werden. Ich glaube, je größer das Haus, desto weiter kann man voneinander entfernt sein und so weniger voneinander mitkriegen. Und wir haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das wollen wir nicht. Und wir haben unser Haus so gelassen, wie es ist. Und die Kinder teilen sich ein Zimmer. Und oft schlafen wir bei den Kindern im Zimmer, also eigentlich jede Nacht.
Ja.
Und, oder sie bei uns im Zimmer. Und genau. Und uns war wichtig, dass wir einen Garten haben, wo sie rausgehen können und genau so ist es.
Sind euch da mal Meinungen begegnet, die so in die Richtung gehen, muss das sein? Hätten euch nicht 2 gereicht? Also natürlich ist klar, dass man nichts dafür kann, dass man Drillinge bekommt und ich glaube auch nicht, dass ihr sagen würdet, dass ihr das bereut. Aber einfach so Meinungen von außen, so Vorverurteilungen?
Total. Also die krasseste Sache, mit der ich konfrontiert war, emotional, war von einer vermeintlich guten Freundin, die dann zu mir sagte, ja, gebt ihr jetzt die Zwillinge wieder zurück? Behaltet ihr jetzt die Zwillinge? Und dann sage ich, hey, geht's noch? Das ist doch keine Waschmaschine. Das ist bescheuert, ja. Natürlich nicht. Das sind unsere Töchter.
Ja.
Sie kamen zwar nicht aus meinem Körper, aber sie haben unser ganzes Herz. Und ja, also das war so das Krasseste. Und es war auch wirklich dann so, nachdem ich damit schon relativ früh in der Schwangerschaft konfrontiert war, dass wir dann echt eine ganze Zeit lang es eigentlich gar niemandem mehr erzählt haben, dass wir jetzt Drillinge bekommen.
Ja.
Und es dann irgendwann aber natürlich doch rauskam und wie ein Lauffeuer um sich ging. Und es dann so weit sogar ging, dass als ich schon im Krankenhaus mit den Drillingen, die waren schon auf der Welt und ich saß im Krankenhaus in der Nursery und habe abgepumpt und dann saß eine andere Frau, eine andere Mama, mir gegenüber, die auch abgepumpt habt und im Gespräch sie dann meinte so, ach krass, ich war noch vor 10 Tagen in der Yogastunde in der Stadt und da hat mir die Yogalehrerin von einer Frau erzählt, die Zwillinge hat und jetzt gerade Drillinge bekommen hat und jetzt raff ich, dass du das bist. Also es ist wirklich, es verbreitet sich wie so ein Lauffeuer, das, ja, und wenn wir dann hier in Komiki spazieren gegangen sind, teilweise echt Frauen aus dem Haus rausgekommen sind, weil sie uns von der Entfernung, ich meine, gut, wir fallen natürlich auf. Zwei schwarze Kinder, drei weiße Kinder und Mama und Papa weiß. Und natürlich, wir werden immer Aufsehen erregen, ist ja klar. Ja. Aber das hat mich am Anfang schon ziemlich fertig gemacht, weil halt viele Menschen einfach, die sehen dich und haben sofort irgendwelche Assumptions gemacht darüber, wie deine Familie entsteht. Also sie konnten keine Kinder kriegen, deshalb haben sie adoptiert und dann haben sie noch IVF. Und also die Leute reden gar nicht mit dir, haben aber schon deine ganze Geschichte, wissen aber schon deine ganze Geschichte. Und darüber reden sie dann auch gerne mit anderen Menschen und so. Also das ist schon, wenn ich wem irgendwas mitgeben kann. Und gerade in der heutigen Zeit mit Coronavirus auch, wo jetzt jeder hier meint, er muss seinen Nachbarn, also wir sind ja hier in Südafrika im komplett Lockdown und dürfen nicht mal mit unserem Hund spazieren gehen. Und die Leute hier ihre Nachbarn quasi verpetzen, der geht hier mit dem Hund auf den Berg. Hört auf. Also hört auf, judgmental zu sein. Hört auf. Ich meine, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen die Natur des Menschen, aber versucht einfach, sich euch um eure eigenen Geschichten zu kümmern.
Ja, wenn jeder vor seiner Haustüre fegt, dann ist es überall wunderschön sauber, ne?
Ja, genau.
Habt ihr euch darüber so, also hattest du eine Vorstellung davon, was da auf dich einprasselt? Dass man halt, das, ich denke auch mal so, dass Blicke schon manchmal müssen ja Leute gar nicht unbedingt was aussprechen, dass man schon Blicke interpretiert oder auch einfach.
Ja, na klar. Also Blicke, heutzutage bin ich wirklich jetzt ein bisschen abgehärtet und habe auch die richtige Antwort, weil es ist immer noch so, dass Menschen, wenn wir mit unseren Kindern irgendwie Mittagessen gehen, Menschen zu uns an den Tisch kommen und ach, uns sind alles eure Kinder und aha, wie geht denn das und Trillinge und überhaupt. Und war natürlich sicherlich künstliche Befruchtung und was auch immer. Und meine Antwort ist dann immer nur, Doggy-Style makes a litter. Also
und ja, die Leute überschreiten ihre Grenzen. Ne? Also das würde man ja sonst ja auch nicht jeden auf der Straße fragen.
Nee, ich frage dich ja auch nicht, wie dein Sexleben ist. So, hä? Also, und wenn es nicht was ist, was du sowieso schon weißt, dann hat es wahrscheinlich einen Grund.
Ja, genau.
Nee, also man hat dann irgendwann sich so seine Antworten parat gelegt und die Leute verstehen dann doch auch, wenn man dann die Antwort gibt, dass sie vielleicht eine Grenze überschritten haben, die sie hätten nicht überschreiten sollen. Ja, man entwickelt eine dicke Haut, sage ich es mal so.
Und das ist ja vielleicht auch etwas, was ihr auch euren Kindern dann mitgeben müsst, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Allein durch ein Vormachen wird sich da wahrscheinlich schon auch einiges regeln, also durch Vorleben.
Ja.
Okay, also ich, jetzt habt ihr 5 Kinder zu Hause. man wächst da so nach und nach rein. Du hast eine Nachtnanny, die dann 5 Nächte unterstützt hat.
Richtig.
Und die ist euch bis heute geblieben.
Ja, weil unsere Drillinge auch mit fast 3 immer noch nicht schlafen.
Ja, ja.
Leider.
Ja, das kommt wahrscheinlich häufiger vor, als man denkt. Auch eines der Tabuthemen, über die viele Leute nicht reden wahrscheinlich.
Ja, das ist ja immer so, und schläft dein Kind schon durch? Ja. Nee, ist ein Kind. Also, wobei ich jetzt sagen muss, mit 3, ja, jetzt wird es langsam Zeit. Also jetzt bin ich langsam wirklich müde dessen. Aber ja, die ist uns geblieben und auch immer noch, also jetzt bis vor Coronavirus im Nachtschicht. Jetzt seit Coronavirus haben wir es alles ein bisschen anders strukturiert. Jetzt ist sie bei uns eingezogen mit ihrem 3-Jährigen. Jetzt haben wir also quasi 4 Vierlinge. Und jetzt macht sie hauptsächlich Tag mit mir zusammen, während Philipp arbeitet. Jetzt am Wochenende, an den Wochenenden ist Philipp natürlich immer da. Da versucht dann immer ich und sie abwechselnd zumindest irgendwie mal eine Stunde Freizeit zu machen. Ja. Und die Nachtschichten im Moment wechseln wir uns durch. Also jeder hat jede dritte Nacht quasi. Mhm.
Waren die Kinder schon in Kita, Kindergarten und so weiter? Ja. Das heißt, ihr seid von Corona auch tatsächlich betroffen, weil sich was geändert hat. Also es ist
Die Zwillinge sind schon bevor die Drillinge auf die Welt kamen, in die Kita gegangen. 3 Tage die Woche, weil wir halt gesagt haben, also sie waren recht jung, sie waren 18 Monate, als sie in die Kita gekommen sind. Nee, 17 Monate, als sie in die Kita gekommen sind. Wir haben aber gesagt, okay, wenn wir sie jetzt erst in die Kita geben, wenn die Drillinge dann schon da sind, fühlt sich das ja sicherlich für die Zwillinge total abschiebungsmäßig an. Also haben wir es schon vorher implementiert, 3 Tage die Woche und haben diese Transition auch wirklich ganz langsam gemacht. Und als dann die Drillinge da waren, haben wir das dann erhöht auf 5 Tage und die Drillinge sind dann letztes Jahr im Oktober, als wir aus Deutschland zurückkamen. Wir waren 3 Monate in Deutschland letztes Jahr. Und als wir dann zurückkamen, sind die Drillinge zu den Zwillingen in die gleiche Kita, das ist nur eine Gruppe, gekommen. Und 5 Tage die Woche. Und es war natürlich ein Riesenschritt irgendwie emotional, ja, zu sagen, ja, jetzt gehen sie alle. Gleichzeitig aber auch ein riesen Durchatmen für mich, weil ich halt 3 Stunden am Tag ohne Kinder mal war und ja, auch mal wirklich wieder zu mir kommen konnte und Yoga machen konnte und das alles, was passiert war in den ganzen Jahren davor, mal so ein bisschen verarbeiten konnte, weil das habe ich bis heute nicht so wirklich gemacht.
Ja, das glaube ich. Wie ist das überhaupt? Kannst du dir Zeiten für dich nehmen? Kann Philipp sich Zeiten für sich nehmen? Könnt ihr euch Zeiten für euch nehmen?
Also Philipp ist da sehr, sehr gut drin. Er macht es in seinem Kalender, er organisiert es in seinem Kalender, in seinem Arbeitskalender, ja, schreibt er einzelne Dates mit jedem von uns rein. Das heißt, die Kinder kriegen halt 1 Stunde irgendwie, jedes Kind, ich glaube 3 Kinder die Woche macht er Einzeldates.
Ah, okay. Und ja, stimmt, die sind ja sonst auch immer zusammen.
Immer zusammen, stimmt, ja klar.
Ja, ja.
Wobei es echt schwierig ist, besonders die Zwillinge, also wenn Philipp jetzt mit einer von den Zwillingen was machen will, ist die andere halt wirklich heartbroken und meistens ist es dann so, dass es doch irgendwie immer so ein bisschen zu zweit ist oder er jetzt mal mit nur den Mädels irgendwie was gemacht hat und dann nur mit den Jungs was gemacht hat und so. Und er und ich haben einmal die Woche eine Date Night fest im Kalender.
Ja, schön.
Die ab und zu leider ich aber absage, weil ich so müde bin, dass ich kaum noch mehr gerade ausschauen kann. Aber natürlich versuchen wir, das immer einzuhalten. Und dann haben wir auch seit August letzten Jahres angefangen, ein Date, also Mama- und Papa-Time wirklich. Wir gehen Freitagmittag und kommen Samstagmittag wieder und haben das halt dann mit Hilfe und so organisiert, dass dann 2 Leute hier sind mit den Kindern. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht, was echt schön ist. Jetzt natürlich mit Corona kannst du nichts machen. Also unsere Dates sind dann halt entweder auf dem Wohnzimmerboden mit Feuer, wenn es kalt ist, oder ja, so halt. Mhm. Aber bewusst und Zeit mit Intention miteinander zu verbringen.
Ja, total wichtig. Also ist ja sowieso schon wichtig, wenn man Eltern wird. Aber wenn man 5 Kinder zu Hause hat, kann ich mir vorstellen, dass es umso wichtiger ist, auch diese Zeiträume einzuräumen.
Einzuhalten, ja.
Einzuhalten und auch dieses Self-Care, ne? Also du hast vorhin einmal angesprochen, dass sich auch dein Körper in einer sehr kurzen Zeit verhältnismäßig für eine Schwangerschaft verändert hat. Wie ist denn überhaupt so dein wie ist denn überhaupt so dein eigenes Körpergefühl zu dir selbst? Du hast 3 Kinder geboren in einem, im Nu. Bist du schon wieder ganz bei dir, in Anführungsstrichen?
Nee, also, das ist eine gute Frage. ich habe schon mein Körperbild total verändert im Sinne von, dass ich halt so viel Respekt und Dankbarkeit habe für diesen Körper, dass er das geschafft hat.
Ja.
Da bin ich komplett in größter Dankbarkeit und mit tiefstem Respekt. Ich habe aber keine Zeit, ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen eine Ausrede, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, aber wenig Energie, jetzt wirklich mich um meinen Körper gebührend zu kümmern. Also mein Körper verdient sicherlich mehr Care, als ich ihm derzeit gebe, auf jeden Fall. Und ich merke es auch, also er schreit auch, mein Nacken schreit und mein Rücken schreit und meine Schultern und eigentlich schreit so jeder Teil in meinem Körper und ich müsste unbedingt mehr für meinen Körper tun, ja. Und somit natürlich auch für meinen Geist, ist ja klar.
Ja. In meinem Instagram-Feed gibt es am 19. Januar, habe ich herausgesucht, 2014 hast du ein Foto gepostet mit der Caption "This is how every Sunday should begin. Smiley coffee in bed."
Ja.
Wie oft kann das noch vorkommen?
Ich erinnere mich nicht an das letzte Mal, dass es passiert ist.
Oh.
Ich erinnere mich nicht. Man macht aber auch, jetzt ist so mein perfekter Sunday, aufzuwachen und die Kinder sind alle irgendwie friedlich. Also ich meine, friedlich ist es bei uns eh nie, weil halt mit 5 Kindern immer ein Lärmpegel besteht, aber wenigstens friedlich, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen oder die Finger abbeißen. Weil wir sind natürlich gerade in diesem Alter, ja, so mit 3 und 5 ist da natürlich extrem viel Reibung und auch untereinander die Drillinge und die Jungs reiben sich und Konkurrenz ohne Ende.
Ja.
Also mein perfekter Sonntag wäre jetzt oder mein perfekter Morgen wäre jetzt 7 aufwachen und nicht 4:45.
Ja.
Was ab und zu mal passiert, 7 aufwachen, also ist jetzt nicht so, dass das komplett erträumt ist, aber also 7 aufwachen, ohne Gestreite Frühstück machen, ohne Gestreite frühstücken, alle sitzen, keiner hat irgendwelche Meltdowns alle 5 Minuten und dann starten wir in den Tag. Das wäre jetzt so mein perfekter Start in den Tag. Passiert, ich glaube, alle 10 Tage mal oder so, aber dafür bin ich ja schon dankbar. Also,
immerhin, ja.
Ja, genau.
Nimm uns doch mal mit so in den Alltag. Wie sieht mal eben Einkaufen bei euch aus? Wie sieht mal eben, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, wenn man erstmal 5 Kinder überhaupt morgens einmal angezogen hat, einmal kurz durch die Badewanne gezogen hat, in Anführungsstrichen. Wie läuft das ab bei euch?
Also, es gibt 2 verschiedene Abläufe. Einmal ein Ablauf mit Hilfe. Einmal ein Ablauf ohne Hilfe, wobei, also wenn ich jetzt sage, jetzt aktuell im Corona-Lockdown läuft es so ab, das Kind, die Drillinge wachen meistens relativ gleichzeitig auf. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, das Kind, was zuerst aufwacht, aus dem Zimmer zu entfernen und zu einem von uns ins Bett zu nehmen. Also ich sag mal so, alle Kinder sind wach. Einer zieht sie an. Einer macht Frühstück, einer räumt schon das Chaos schon wieder einmal weg, was in der Stunde entstanden ist, wo sie alle aufgewacht sind, wenn wir zu dritt sind. Wenn wir nur zu zweit sind, ist es so, einer zieht sie an, einer macht Frühstück. Dann räumt einer den Frühstückstisch ab, der andere fängt an, Zähne zu putzen. So, und dann sind wir quasi bereit für den Tag.
Und immer sozusagen die Orgelpfeifen nebeneinander einmal nacheinander durch.
Ja, also die ist jetzt nicht so, dass sie sich anstellen, sondern du musst sie dann halt. Die haben natürlich da gar keinen Bock drauf, Zähne zu putzen. Ja. Also anziehen wollen sie alle, lustigerweise, das finden sie richtig cool, weil sie natürlich auch sehr selbstbestimmt genau dir sagen, was sie anziehen wollen. Ja. Und am liebsten natürlich Shorts und kurzes T-Shirt bei 16 Grad. Also da gibt es natürlich schon die ersten Kämpfe und Reibungen. Und wie erklärst du jetzt, dass es echt zu kalt ist für eine kurze Badehose und kurzärmeliges T-Shirt? Wenn du Glück hast, läuft es gut. Wenn du Pech hast, hast du halt 3-mal komplett Meltdown in den Drillingen. Die Zwillinge sind echt da, muss ich echt sagen, in vielen Dingen so easy. Und das weiß ich jetzt natürlich viel mehr zu schätzen.
Ja. Ja.
Weil ich halt jetzt komplett das Gegenteil habe. und auch natürlich beim Essen, ja, der eine will das, der andere will das, der nächste will das. Und es gibt natürlich ganz klare Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben, weil sonst drehst du natürlich völlig durch.
Ja.
Also irgendwie gibt es halt zum Frühstück Porridge und zum Mittagessen gibt es dann halt Brot und ich koche einmal am Tag, weil ich kann ja nicht 5-mal am Tag kochen. Also zwischendrin wollen die ja auch immer noch Snacks. Und noch Banane hier und noch Nüsse da und was weiß ich. Und fällt ihnen ja immer irgendwas ein, was sie noch zwischendurch haben wollen. Also von daher, genau. Ja, und dann im Normalfall gehen sie dann halt in die Schule und dann kann ich halt mich auf den Haushalt konzentrieren und das, was da bleibt. Und in der Zeit gehe ich dann auch einkaufen. Also ich gehe eigentlich total ungern mit den Kindern einkaufen.
Ja.
Und wenn, dann nehme ich maximal 2 mit. Ist dann so quasi unser Date, dass wir dann Einkaufsdate haben. Die Kinder lieben es natürlich, einkaufen zu gehen. Die lieben es. Aber ich glaube, in der ganzen Zeit 3-mal mit allen Kindern einkaufen. Mhm. An einem Sonntag, wo alle nicht, weil hier haben die Geschäfte sonntags offen. Sonntagmorgens sind hier sehr, sehr viele in der Kirche und da sind die Geschäfte halt leer und da kann man dann sowas mal machen. Aber sonst im normalen Fall nicht.
Jetzt lebt ihr glücklicherweise an einem Ort, wo andere Urlaub machen. Habt ihr auch Urlaube?
Mein letzter Urlaub im Sinne von wirklich Urlaub, war 2013. Auf den Malediven. Das war das letzte Mal Urlaub. Mein Mann hat schon seit vielen, vielen Jahren, macht er einmal im Jahr einen zweiwöchigen Surfurlaub mit der gleichen Gruppe von Freunden.
Ja.
Hat er letztes Jahr auch nicht gemacht, aber davor die Jahre eigentlich immer. Und wir haben das dann immer so, dass er geht und ich aber entweder meine Mutter da habe oder eine Freundin da habe, die mir dann halt im Alltag hilft. Und ich war jetzt dieses Jahr im Januar das erste Mal eine Woche alleine in München.
Oh, schön, immerhin.
Ja, ja, das war also zum Geburtstag meiner längsten Freundin toll, bin ich hingeflogen für eine Woche und das war echt schön. Und es war natürlich so, dass ich sie total vermisst habe und jede Nacht da irgendwie, ich will zu meinen Kindern. Und erst eigentlich so nach dem dritten Tag angefangen habe, das dann auch wirklich zu nutzen und zu genießen, so für mich.
Ja.
Und das war total cool. Aber also Urlaub im Sinne von, dass wir als Familie jetzt irgendwo hinfliegen und in ein Hotel gehen und Urlaub machen, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben aber letztes Jahr, sind wir nach Deutschland geflogen für 3 Monate und haben auch unsere Happy mitgenommen für 3 Monate. Und das war total cool, weil halt 3 Monate A natürlich eine lange Zeit ist und wir halt so intensiv unsere Familien und aber auch unsere Freunde in Deutschland natürlich sehen konnten. Und das war natürlich total schön. Das habe ich total genossen. Und das war natürlich ein bisschen Urlaub, wobei mein Alltag natürlich ganz normal weiterging. Und ich sage ja auch immer, so Urlaub mit Kindern ist halt einfach kein Urlaub.
Ja.
Ist halt einfach so. Und das ist auch okay. Also ich glaube, keiner kriegt Kinder, um Urlaub zu machen.
Ja, ja.
Auch wenn man sich es oft wünscht, natürlich.
Vermisst du dein Yoga-Studio?
Ich vermisse es auf jeden Fall zu unterrichten und ich vermisse es auf jeden Fall Kurse zu geben. Zum einen aus ganz egoistischen Gründen, um halt mal wieder Gespräche über andere Dinge zu führen und Eltern oder werdenden Eltern und aber auch Yogaschülern auf irgendeine Art und Weise zu helfen und zu inspirieren und ihnen quasi das Geschenk, eine Stunde zu geben, was für mich im Endeffekt immer genauso ein großes Geschenk war, wie für die Leute, die halt in die Stunde kommen. Ich vermisse schon so den Kontakt auch in diese ganze Community mit den ganzen anderen Yogis und Doulas und so, wobei ich schon noch ein bisschen Teil bin, aber halt nicht mehr aktiv. Ja, und nachdem ich halt auch so echt schon auch die Ansprache vermisse, habe ich auch einen Podcast angefangen mit meiner lieben Freundin Julie und das tut mir total gut, weil wir halt über alles Mama quasi sprechen und halt auch so offen und ehrlich, wie wir das jetzt gerade tun und unverblümt und es einfach total gut tut, sich auszutauschen.
Ja, das könnten wir gleich mal nutzen, um zu sagen, wie dieser Podcast heißt, denn ich habe natürlich den auch teilweise leider nur nicht komplett vorher mir angehört und da pickt ihr euch nämlich auch diese ganzen einzelnen Themen, die wir jetzt einmal angeschnitten haben, auch pro Folge raus und vertieft die nochmal. Und das finde ich vor allem nochmal schön, weil man ein bisschen einfach intensiver in die einzelnen Kapitel irgendwie einsteigen kann.
Ja.
Sagt doch an der Stelle mal, wie der heißt und wo man euch findet.
Genau, On the Run Mums. Und ihr findet uns natürlich auf Apple Podcast und Spotify und auch auf Anchor.
Genau. Es gibt sicherlich Momente, wo du entweder, ich weiß gar nicht, ob es Momente gibt, wo du tatsächlich alleine mit allen 5 Kindern bist, aber auf jeden Fall sicherlich, in denen dir alles über den Kopf wächst. Was machst du in den Momenten? Wie bist du so ruhig? Warst du schon immer so geduldig? Kannst du noch Yoga machen für dich privat?
Also meine Yoga-Praxis ist derzeit weniger Asana, also körperliche Übungen, sondern eher Atmung und Meditation, wobei ich das auch nicht, also es ist, selbst das hat sich total verändert. Ich mache halt jetzt meine Meditation, während ich die Kinder ins Bett bringe, weil man darf ja den Raum nicht verlassen, solange sie nicht eingeschlafen sind. Also setze ich mich dann halt hier an die Betten so, die stehen so in so einem L, setze ich mich genau so, dass jeder den gleichen Teil von mir sieht.
Ja.
Und setze mich dann halt dahin und mache dann da meine Meditation zum Beispiel. Aber ich, also ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht immer ruhig und ich bin überhaupt nicht immer geduldig. Ich wünschte mir, ich wäre es mehr. Ich glaube, das wünscht sich irgendwie so vielleicht jede Mama bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum, um nach oben zu wachsen, was das angeht. Ja, also es ist ja auch wirklich so, dass Kinder wirkliche Lehrer sind. Und wir haben halt so ein bisschen die Regel, dass auch Eltern sich bei ihren den Kindern entschuldigen. Das heißt, wenn ich ausflippe, entschuldige ich mich auch dafür und sage, es tut mir leid, ich bin ausgeflippt, ich war so sauer und es tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht anschreien oder so. Das machen wir natürlich, also besonders ich, Philipp kann das wirklich viel besser als ich, der ist viel ruhiger und verliert so selten die Nerven. Und ich muss sagen, wenn er sie dann ab und zu mal verliert, und das ist total blöd, das so zu sagen, aber so ein bisschen freue ich mich dann darüber, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich bin die Einzige, die Nerven verliert. aber der macht es ziemlich gut. Ich bewundere das sehr, wie viel Geduld und wie viel Freiheit er auch mit den Kindern lebt und erlebt. Und letztens hatte er Nachtschicht und ich bin aufgewacht dadurch, dass er mit Alba, die zuerst wach war, bei uns auf dem Dach steht und den Sonnenaufgang anschaut. Und ich lag im Bett und war so gerührt, habe mir gedacht, was für ein schöner Papa-Tochter-Moment, dass sie das erste Mal den Sonnenaufgang mit ihrem Papa sehen darf. Das fand ich so toll. Und ich würde nicht mal, weil ich halt so in meiner Routine und in meinem Takt bin, dass ich leider viel zu selten so den Blick ein bisschen nach außen öffne. Und das ist wirklich was ich mir total vorgenommen habe für dieses Jahr, dass ich daran auf jeden Fall ein bisschen mehr arbeiten will, so ein bisschen mehr loslassen. Jetzt sind sie alle wirklich alt genug und jetzt weiß ich, es verhungert keiner und jetzt weiß ich, es stirbt keiner.
Ja.
Einfach das auch mal ein bisschen lockerer anzugehen.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was deine echte erste Frage war, aber.
Ja, du hast schon genau beantwortet, wie du das handelst, wenn du mal die Nerven verlierst, in Anführungsstrichen. Ja. Ich bewundere das unglaublich. Also eure Geschichte ist wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für eine Beziehung eine große Herausforderung ist. Ihr wirkt total mit euch im Einklang und trotzdem normal. Also es fliegen auch mal die Fetzen und die Kinder streiten sich, so wie es halt auch einfach sein muss.
Und die Eltern streiten sich auch natürlich, sehr klar.
Ja, da kommt man nicht drum rum. Ihr habt meinen allergrößten Respekt. Und jetzt haben wir fast 1,5 Stunden gesprochen und wir haben Samstagmorgen. Und ich frage mich, wo du jetzt gerade diesen ruhigen Ort gefunden hast, um mit mir zu sprechen. Wo bist du gerade?
Ich sitze im Auto vor der Haustür. Und ab und zu hat man, glaube ich, meinen Hund im Hintergrund bellen gehört, weil ich hatte natürlich die Anweisung gegeben, bitte lass den Hund drinnen. Aber es ist ja halt auch so, dass die Kinder alleine die Tür aufmachen und man natürlich schnell den Überblick verliert.
Völlig fein. Vanessa, tausend Dank für diese Einblicke. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ich würde am liebsten Mäuschen spielen. aber ich werde mich erstmal begnügen mit eurem Podcast und die letzten restlichen Folgen auch noch hören. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich freue mich, dass wir sprechen konnten.
Danke.
Danke dir.
Tschüss.
Wow, was für eine Geschichte, oder? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Vanessas Story hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder einen Kommentar auf Instagram. Da findet ihr mich unter mumpany_podcast. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis dahin, eure Nora.